habe viel Segen mitgenommen und freue mich schon aufs nächste Jahr. Ihnen allen Gott befohlen und auf Wiedersehen, bis wir uns wiedersehen. So, das war's zum Anfang und nun ist Bruder Muhl mit seinem Dienst dran.
Unser Thema für heute Abend: Der Spross Jehovas nach Jesaja 11 und von den ersten Versen an. Wie ist die Wiedergabe, wenn ich so spreche? Hören, verstehe mich alle?
Oh, sehr gut.
Sogar du?
Ja.
Dem Herrn sei Dank. Jesaja 11. Erste Worte: Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Dazu ein Wort aus Hiob 14, Vers 7. Hiob 14, Vers 7. Ein ganz feines Wort. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wir haben ja jetzt von einem Spross gehört, von einem Pflänzling. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus, und seine Schößlinge hören nicht auf. Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, Doppelpunkt: Vom Dufte, ich darf hinzufügen, schon, nur schon vom Dufte des Wassers sprost er wieder auf und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Ja, so etwas. Jetzt ist also der Wurzelstock eines Baumes alt geworden, das geht noch, treibt wieder Schößlinge drauf los, Wurzelstock. Und wenn der Wurzelstock jetzt, wie wir gelesen haben, noch gar erstirbt, dann sagen wir, jetzt ist aus. Nein, vor Gott ist es jetzt nicht aus, sondern jetzt fängt das nur Gottmögliche an. Schon vom Dufte des Wassers sprost er wieder auf und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Für den Baum gibt es Hoffnung, und dann geht es weiter, aber ein Mann stirbt und so weiter, vorerst ohne Hoffnung, aber die erscheint dann auch wieder den weiteren Versen, auch für den Menschen. Das war die Stelle bei Hiob. Noch einmal, und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Israels. Und von dem gilt, der ist auch zweimal erstorben. Judas schreibt von Menschen, die Gott ablehnen, nicht kennen oder ablehnen, nennt sie auch zweimal erstorbene Bäume. Aha. Und dann denken wir, oh weh, keine Hoffnung mehr für die. Nein, erst recht. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe, erstorbenen Stumpfe Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Wir kennen diesen Schössling, aber sein Vater Isai, das ist ein erstorbener Wurzelstock, und nun haben wir gelesen, auch wenn er erstorben ist, sogar zweimal erstorben, dann treibt Gott um seine Kraft der Auferstehung, neuen Lebens, des Geistes unter Beweis zu stellen, aus diesem Stumpfe Isais und aus seiner Wurzel wird einer kommen, ein Reis, ein Sprössling, der wird Frucht bringen. Es kommt ein neuer Gedanke, Vers 2. Wunderbarer Ausspruch. Und auf ihm, diesem Sprössling, Hochbringenden, und auf ihm wird ruhen der Geist Jehovas, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jehovas. Ihr habt vielleicht beachtet, dass ich dreimal das Wörtchen und betont habe. Warum? Könnt ihr gleich sehen, weil wir als gläubige Menschen die Fähigkeit haben, das Unsichtbare zu sehen. Wir sollen ja wegsehen auf alles von allem Sichtbaren und auf den Unsichtbaren hinschauen. Jetzt gucken wir hierher. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht Dummes machen. Und auf ihm, Christus, diesem Spross des Herrn, wird ruhen der Geist, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn Jehovas. Es geht weiter, ohne und. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Merkt ihr schon, um was es geht? Goldener Leuchter. Drittens, den Geist des Rates und der Kraft. Viertens, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Goldener Leuchter. Wir haben vielleicht jetzt gemerkt, ich darf darauf hinweisen, unser Gottes Wort in den Grundtexten Hebräisch und Griechisch ist so vollkommen, dass, wie wir jetzt ahnen können, merken können, dass die Worte bis und mit Buchstaben genau so sitzen im Hebräischen Alten und Griechischen Neuen Testament, dass im Text die Form und die Ordnungen des goldenen Leuchters vorhanden sind, ganz genau. Auf ihm, das Mittellicht, ruht der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Weiter sind diese Ordnungen am goldenen Leuchter folgende. Da ist eine Seite Weisheit, Rat, Erkenntnis. Und auf der anderen Seite Verstand, Kraft, Gottes Wort. Wir haben auf dieser einen Seite die Lehre und hier haben wir den Wandel. Wir haben hier die Theorie und hier die Praxis. Ein Wort Salomo sagt, durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Und jetzt hier ist Weisheit und Verstand. Das Haus muss gut gegründet sein, jedem Sturm und Erdbeben standhalten können. Weisheit und Verstand. Der Geist des Rates und der Kraft. Verstand. Bauen in der Praxis. Kraft ist nötig hier und alles soll geschehen in der Demut des Herzens unter der Furcht des Herrn. Der goldene Leuchter ist richtig beachtet nach dem Text. Nur das Mittellicht, der Schaft und der Fuß. Das ist der Leuchter. Was wir hier haben, nennt die Schrift sonderbarerweise Röhren. Und es sind Röhren. Auch hier. Nicht Arme, sondern einfach Röhren, aber, und es heißt, auf einer Seite 1, 2, drei Röhren aus ihm. Das ist er. Der Geist des Herrn ruht auf mir, Christus. Und aus ihm heraus wachsen diese Röhren. Auf einer Seite drei und auf der anderen Seite drei. Ein Levit beginnt, diesen goldenen Leuchter zu bedienen, zu füllen mit Öl. Er braucht also nur an einer Schale einzugießen, und was geschieht? Das Öl, und wie jede Flüssigkeit, sucht, ruht erst wann? Wenn es den Tiefpunkt erreicht hat. Und Öl ist nun einmal das wunderbarste Bild für den Geist. Der Geist des Herrn ruht auch bei uns, der ausgegossen ist in unsere Herzen, ist erst zur Ruhe gekommen, wann? Wenn er in meinem Leben, in unserem Leben, den Tiefstpunkt erreicht hat. Den Tiefstpunkt erreicht hat, vor dem uns allen graut. Nur ihm nicht. Der Levit gießt weiter ein. Was geschieht jetzt? Da es alles Röhren sind, wir haben gelernt von kommunizierenden Röhren, hat das was für ein Naturgesetz, das sich auswirkt. Er gießt Öl nur an einer Stelle, und jetzt steigt das Öl immer in gleicher Höhe, in Mittelschaft und links und rechts in den Röhren, und wenn in der Schale, die er begießt, nun Öl erscheint, das weiß, dann weiß er was. Es sind alle Schalen soweit mit Öl gefüllt, jetzt kann das Licht angezündet werden. Das heißt, liebe Geschwister, links, also von euch aus, links und rechts, ist immer Gleichgewicht. Stimmt's? Immer Gleichgewicht. Was heißt das? Die wunderbaren göttlich-biblischen Lehren, die wir empfangen durften, die sollen immer im Gleichgewicht sein mit unserem Wandel. Und alle theoretischen Belehrungen, die wir empfangen durften, sollen im Gleichgewicht sein mit der Praxis unseres Lebens. Kann der goldene Leuchter sprechen? Fast noch besser als das Wort Gottes. Entschuldigt, ihr versteht, was ich sagen will. So sind die Dinge. Und noch viel wunderbarer natürlich. An jedem Ansatz von zwei Armröhren ist eine aufbrechende Blume mit Knopf, Knauf und aufbrechender Blume. Beim zweiten ebenfalls. Beim dritten ebenfalls. Und unter der obersten mittleren Schale des Leuchters noch ein viertes Mal. Jeder Arm hat nun auch wieder, so der Schaft, da ist der äußere Arm, da das Licht, hat nun genau, ist eingeteilt in drei, eins, zwei, durch die übrigen Arme, Teile, Und an jedem Drittel, jeder Drittel an jedem Arm sitzt wieder ein Knopf, ein Knauf und eine aufbrechende Blume. Eins, zwei, drei. Da oben der letzte. Dann haben wir hier 3 mal 3 sind 9. Und hier 3 mal 3 sind 9, gibt 18. Und dann die 4 gibt zusammen ausgerechnet 22. Hat die Zahl 22 uns schon etwas zu sagen gehabt? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Knopf, Kelch heißt es, Knopf, Kelch, was stellt denn ein Kelch dar? Könnt ihr den Kelch trinken, sagt er seinen Jüngern, den ich trinken werde. Kelch sind immer Leiden. Zahl 22 hat die mit Leiden etwas zu tun. Psalm 44, Psalm 66, Psalm 88, liebe Geschwister, unglaublich, aber wahr, mehr als wahr, herrlich. Da ist der Geist Gottes in seinen Worten in einer mathematischen Präzision erwiesen, dass wir, Gott sei Lob und Dank, nicht aus dem Staunen herauskommen, wenn wir die Dinge sehen dürfen. Aber 22 ist ja schon was? 2 mal 11. Im Neuen Testament kommt das Wort Träne, also Mehrzahl, 11 mal vor. Und das Wort Weinen kommt auch 11 mal vor. Also Tränen weinen gibt was? Zahl 22. Aha. Aber da sind nun am ganzen goldenen Leuchter 22 Knöpfe, also wie Knöpfe zuerst, die man sieht. Und jetzt Kelche der Leiden, 22. Aber zuletzt öffnen sich die Kelche und da kommen aufbrechende Blumen der Herrlichkeit. Aus jedem der 22 Kelche der Leiden ist göttliche Herrlichkeit verborgen in den Leidenskelchen. Und wenn wir halt die Leidenskelche etwas zudrücken wollen, dass die Leiden etwas angenehmer würden, was machen wir dann? Die darin verborgene Herrlichkeit lassen wir nicht herauskommen für uns. Kann der goldene Leuchter reden? Schlagen auf, Jesaja, hier ist 11 plus 50, Halljahr, Jesaja 61. Jesaja 61. Sind wir wieder gleich weit? Der Geist des Herrn Jehovas ist auf mir. Stimmt's, dass wir wieder gleich weit sind? Der Unterschied von 11, Kapitel 11 und Kapitel 61 besteht darin. In Kapitel 11 sind die 7 Werte vorhanden, was sie bedeuten: Weisheit und Verstand, Rat und Kraft und so weiter. Und in Jesaja 61 ist genau der jeweilige Zweck der 7 hier von Jesaja 11. Dort sind die Dinge mit Namen genannt, um was für Werte Gottes es geht. In ihren Ordnungen. Und so dürfen wir hier weiterlesen. In der Mitte ist wieder er, der Herr. Der Geist des Herrn Jehovas ist auf mir. Weil Jehova mich gesalbt hat, jetzt kommt der Zweck, um den Sanftmütigen frohe Botschaft, Evangelium, das ist die Mitte hier, Evangelium, das ist das Erste, zu verkündigen. Dann kommt zweitens die frohe Botschaft. Er hat mich gesandt, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind. Bitte, hier sind wir bei der Weisheit. Braucht es da ein wenig Weisheit, um wirklich zerbrochene Herzen verbinden zu können? Um Freiheit auszurufen den Gefangenen. Weisheit und Verstand. Freiheit den Gefangenen. Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Rat. Um auszurufen das Jahr der Annehmung Jehovas. Und jetzt kommt ein Und, wir merken uns, und den Tag der Rache unseres Gottes. Letztes Und, Zweckbestimmung, um zu trösten alle Trauernden. Aha. Ist der Tag der Rache das Letzte, was Gott vorhat? Oder ist das letzte, siebte, Tröstung von allen Trauernden? Und dann kommt sofort die Trauernden Zions zu trösten. Haben die das nötig? Die Trauernden Zions zu trösten? Um ihnen zu geben Kopfschmuck statt Asche? Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, da darf ich gerade darauf hinweisen schon, statt eines verzagten Geistes heißt es da, statt eines verglimmenden Geistes. Wenn wir Frommen hören, dass Weltmenschen oder irgendjemand sagt, ja, es ist halt doch in jedem Menschen noch ein guter Kern vorhanden, dann sagen die Frommen, nein, gar nichts. Naja. Was das Fleisch betrifft, jawohl, da ist gar nichts Gutes vorhanden. Aber der Geist jedes Menschen, den hat Gott nie auslöschen lassen als verglimmenden Docht. So steht geschrieben. Bei jedem Menschen ist ein Restchen von dem Geist vorhanden, den Gott ihm, ersten Menschen schon, in dem wir alle drin waren, in seinen Lenden gegeben hat. Da kann Gott als Schöpfer nicht anders, als seine Treue gegenüber jedem seiner Geschöpfe, wir bleiben jetzt mal bei Menschen, ja, ein Restchen nie von Geist, nie auslöschen zu lassen. Aber dieser Rest des Geistes, dieser glimmende Docht, der nicht den Gott nicht auslöschen lässt, ist natürlich unfähig, wozu der Geist des Menschen gesetzt war, seine Seele und seinen Leib gottgemäß zu verwalten. Dann muss die nächste Instanz, das ist die Seele, muss die Seele, die arme Seele, die Führung übernehmen. Und dazu ist die Seele so wenig von Gott geschaffen, wie wenn einem großen Geschäftsmann, wenn ein großer Geschäftsmann stirbt und da ist nur seine Witwe da und die versteht gar nichts vom Geschäft und jetzt muss sie da gucken, ja, bitte hilflos, und die macht die dümmsten Sachen. Nicht? Und so ist es nun bei uns, die Seele bleibt Seele in ihrem Wert, aber sie muss Funktionen ausüben, dann ist alles, was geschieht, seelisch, verwerflich vor Gott. Die Seele bleibt Seele. Wunderbar. Er hat seine Seele ausgeschüttet als Lösegeld in den Tod, um alle Seelen, die dem Satan schon verhaftet waren, loszukaufen. Meine Seele, spricht Gott der Vater, hat Wohlgefallen an der Seele meines Sohnes. Und den Leck an der Seele ist nicht wert, dabei die ganze Welt zu gewinnen um diesen Preis. Genügt? Zu rufen, den Tag der Rache und Tröstung aller Trauernden. Wem, welchem Wert entspricht jetzt dieses Trösten Gottes für alle Trauernden? Wunderbares. Treue Gottes des Schöpfers. Erkenntnis und Furcht des Herrn. Gerade in dieser Furcht des Herrn, ich darf persönlich hier bekennen, wenn der Herr mir gesagt hätte, Abdur, von diesen 7 Stücken darfst du jetzt dir mal 3 auswählen, die du besonders bevorzugen würdest. Ihr wisst schon, was ich prompt gesagt hätte. Ja. Weisheit, Rat und Erkenntnis. Ja. Bruder Mohl will alles wissen. Eine Weisheit und in jedem Fall einen guten Rat und so weiter. Aber was lesen wir in Jesaja 11? Sein Wohlgefallen, Christi, des Sprosses Jehovas aus dem Stumpfe Israels, sein Wohlgefallen ist am Geist der Furcht des Herrn. Aha. Und die Furcht des Herrn, die Demut des Herzens, gibt es ein Wort, das ist das Gleiche. Ja. An dem hat unser Herr wohlgefallen. Aha. Stimmt wunderbar überein. Seinem Wohlgefallen entspricht erst, wenn alle von Gott Trauernde getröstet sind. Und wenn alle Tränen abgewischt sein werden. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Hiob 29, letztes Wort, wo Christus dargestellt ist als König unter der Kriegschar, letztes Wort, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Das ist eine schöne Kriegschar. Die sind wir. Wir sind die Kriegschar Gottes. Was sind denn die Philipper? Hippos heißt Pferd und Philein Liebhaber. Pferdeliebhaber. Sind wir Philipper? Wissen wir, dass Christus einmal seinerseits auf einem weißen Pferd kommt? Den letzten Angriff Satans zu beseitigen und ihm folgen weiße Pferde und solche, die darauf sitzen. Was ist das für eine Heerschar? Was sind die Glieder seiner? Lieber Jesu Christi, die Pferdeliebhaber. Ich habe meinen Schimmel schon lieb jetzt. Philipper, gewaltig, wunderbar. Also,
welche Stelle, hier auf 29, welche Stelle?
Was, in Bezug auf Philipper?
Hier auf 29, welcher Vers? 25, danke.
Ach so. Moment.
Ja, danke. Ist schon klar, Vers 25.
Du willst die Hiob-Stelle noch? Ja, aus Hiob habe ich bis jetzt nur eine. Wegen dem Baum, Hiob 14, 7. Nein. Ja, gehen wir weiter. Jetzt schlagen wir auf das Neue Testament, Lukas 4, Vers 17 und folgende. Lukas 4. Vers 17. Aha, ja, nehmen wir schon 16. Und er, Jesus, kam nach Nazareth, also in seiner Vaterstadt, wo er erzogen ward. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesajas gegeben. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht oder war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, Armen gute Botschaft, das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden. Auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und jetzt daran denken, in Jesaja 61 habe ich das Wörtchen und betont. Jetzt geht es dort in Jesaja 61 mit einem und im Text weiter. Und was macht Jesus? trotzdem ein Und kommt, rollt er die Schrift zu. Oh, also der nimmt die Sache, wie soll ich sagen, nicht im Zusammenhang. Achtung, wir Schriftgelehrten. Und rollt das Buch zu. Als er es zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Eigenartig. Jetzt hat er sich gesetzt. Vorher stand er. Da steht nicht, alle Augen waren auf ihn gerichtet. Jetzt hat er sich gesetzt. Wir müssen noch weiterlesen. Bruder Mul, du brauchst gar nicht, dir keine Mühe zu geben. Zurückgegeben hat und er setzte sich. Da fängt er an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte, der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs, den wir kennen? Genügt. Aha. Seine wunderbaren Worte, die aus seinem Munde kamen, gestaunt, sitzend ausgesprochen, aber was für Worte, nachdem er Jesaja 61 gelesen hat, rollt er die Schriftrolle zu und sagt, bis heute haben sich diese Worte vor euren Ohren erfüllt. Gibt die Rolle zurück. Im Text geht es weiter mit einem Und. Und den Tag der Rache unseres Gottes und laut Hauern. Was heißt das für uns? Warum hat er hier die Rolle zugerollt? Bis heute ist soweit erfüllt. Er wusste bereits, der Tag der Rache Gottes kommt jetzt nicht sogleich. Der lässt nach der Langmut und Güte Gottes gegenüber uns 2000 Jahre auf sich warten. Der Tag der Rache. Aber dann gleich, Tag der Rache, wie lange geht der? Das sind die zweiten 3,5 Jahre der letzten 7 Jahre. Das ist der Tag der Rache. Und die ersten und zweiten 3,5 Jahre sind die Tage des Zorns. So. Also, der Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten alle Trauernden, besonders die Trauernden sie uns. Ein Erlebnis. Unser lieber Bruder George Kahn, ich habe ein wunderbares ein Bild, ein Foto Als wir Brüder zum ersten Mal hier standen, war der Bruder Kahn noch dabei und dein Vater hier am Rednerpult, ein Jüngling. Also und so weiter, und der Bruder Muhl und der Bruder Schad und weiß nicht noch wer. In Zürich hat Bruder Schorsch Kahn nicht ein Jude, sondern ein Kehatit, also aus der Drei-Gruppen-Ordnung der Leviten, den vornehmsten des Priesterstandes. Kahn Kohen als Priester, das war er auch, so. Hat seine Bibelstunden in Zürich gehalten und da war ich immer gern dabei. Es passiert Folgendes. Jeden Abend hat er so ein goldenes Leuchtturm da auf dem Tisch gehabt und die sieben Lampen angezündet. So. Eines Abends beginnt er wieder: Baruch Atah Adonai Hamelech und so weiter. Da brennen die sieben Lampen. An dem Abend zündet er im letzten Armpaar das äußerste Lichtchen an und beim anderen Armpaar das äußerste Licht. Die fünf mittleren zündet er gar nicht an. Habe gedacht, ja, wahrscheinlich merkt das noch so langsam während seinem Vortrag. Nein. Der Vortrag ist vorbei, der merkt immer noch nichts. Dann gehe ich auf ihn zu und sage ihm: Lieber Josh, weißt du, was du für ein gegenwartstüchtiger Prophet bist? Wieso? Was ist? Warum hast du nur das äußerste Lichtchen hier und das hier angezündet? Ja, tatsächlich, jawohl, tatsächlich. Warum war ich ein Prophet? Hochaktueller. Er hat nur die zwei Äußersten angezündet, den Tag der Rache und der Tröstung. Habe ich ihm gesagt, ja, es geht keine 50 Jahre mehr, lieber Georges, dann ist der Tag der Rache unseres Gottes da. Und das andere, Tröstung von allen Trauernden und Tröstung aller, die um Zion Trauernden, ist auch da. Aber da hat er sich natürlich gefreut. Wir sind aber gar noch nicht weit vorangekommen, währenddem die Uhr, die tickt gerade 8:30. Dann haben wir noch in der 5 Minuten einen Überblick über das Weitere. Vers 4 und 5 sind Darstellungen, Zeugnisse, wie es am Ende der Tage, was da alles geben wird. Der Gesetzlose ist da, denn Christus, dieser Spross, töten wird. Und dann kommen in einigen Versen die Zustände vom tausendjährigen Reich. Ganz gewaltige. Und da wollen wir Zustände vom tausendjährigen Reich. Möchten wir das. Hier geht weiter. Ja, da haben wir in Micha 4. Das wollen wir noch als zweite Stelle lesen. Micha 4.
wieder Zustände vom tausendjährigen Reich. Und da interessiert uns Folgendes. Wir lesen von Vers 4 an. Und sie werden sitzen, ein jeder unter seinem Feigenbaum und seinem Weinstock. Und niemand wird sie aufschrecken. Denn der Mund Jehovas, der Heerscharen, hat geredet. Denn alle Völker werden wandeln, Achtung, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber werden, Haus Israel, wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Oho, liebe Brüder, liebe Geschwister, sind wir im Bild darüber, dass die ganze Christenheit auf dem Erdenrund das Wort Gottes insofern aufgelöst hat, dass es so weit gekommen ist, dass jedem Christen ganz klar geworden ist, es gibt keine Götter. Stimmt's? Hat die ganze Christenheit auf dem Erdenrund diese göttliche Wahrheit ausradiert, aufgelöst. Was sagt denn Jesus in Johannes 10, wenn ich nicht irre? Da führt er das Wort an. Sie wollen ihn steinigen. Für welches gute Werk wollt ihr mich steinigen? Nicht so, sondern weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst, ist die Anklage. Deshalb steinigen wir dich. Was macht er? Liebe Geschwister, solche Worte genau nehmen. Also, Johannes 10. Stimmt's? Johannes 10. Jawohl. Jesus antwortet. Oder sie klagen ihn an, weil du, und zwar in Vers 33, Mitte, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz, und zwar ist es Psalm 82, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Aha. Wenn er, fährt Jesus weiter, wenn er jene Götter nannte, zu denen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt Jesus hier. Und noch einmal, die ganze Christenheit hat diese göttliche Wahrheit, dass es unzählige himmlische Majestäten gibt, die Gott zu Göttern erhoben hat, sodass jeder in seinem Reich, das Gott ihm zugeteilt hat, ich fahre gleich weiter, über die 70 Nationen auf der Erde, hat er je einen dieser Götter als Gott eingesetzt, der verantwortlich ist für das ihm untergebene Volk auf der Erde und im ganzen Weltall, die Riesenbereiche, hat er andere Götter eingesetzt. Kennen wir ein Volk, mit einem Engelfürsten, der den Namen Michael hat. Michael. Das heißt auf Deutsch ganz genau, wer ist wie Gott? Weil dieser einer dieser Götter ist. Michael. Aha. Liebe Brüder, noch in der Hauptsache, liebe Geschwister, sind wir erstaunt, dass wir so an der Nase herumgeführt worden sind von den frömmsten Predigern und Lehrern. Dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir keine befriedigende Antwort haben auf 70 berechtigte Fragen. Dann ist der liebe Gott an allem schuld und dann ist eben er, aus seinem Herzen kommt dann Zorn und Verdruss und weiß was alles und unbarmherzige Gerichte und Zähne knirschen und weiß was alles. Und, ja. Nein. Gerade weil Gott der Vater und sein einzig gezeugter Sohn Jesus Christus eines Tages vollständig zurückgetreten sind und dem Erstling der Geschöpfe Gottes, den er als Schirm und den Cherub eingesetzt hat, dem Allerheiligsten, der zu Fall kam und zum Satan geworden ist, aber ihm den ganzen Machtbereich über die ganze Schöpfung weiter belassen hat. Sind wir erstaunt, dass es heute so aussieht, nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Luft- und Weltraumgebiet. Dritte Versuchung. Satan führt ihn auf einen sehr hohen Berg, nicht hier auf der Erde, und zeigt ihm in einem Augenblick alle Reiche des Kosmos, des Weltalls und ihre Herrlichkeit und sagt, alles das ist mir übergeben, du brauchst nur vor mir niederzufallen, mich anzubeten und alles ist dein. Ja, liebe Geschwister, meinen wir etwa, dass er gewagt hat vor dem Herrn der Wahrheit, den glatt anzulügen mit überbordenden Ansprüchen seines Machtbereiches? Ja, nicht. Das stimmt. Nennt Gott ihn nicht, den Satan, noch bis heute, solange dieser Äon währt? Er ist der Gott und Fürst Achon des gegenwärtigen Zeitalters. Also, wird Satan von unserem Gott mit dem gleichen Namen Gott, den unser Gott hat? Dann haben wir nicht mehr schwer, von Herzen anzunehmen, die göttliche Wahrheit, dass es dann wirklich unzählige solche gibt, die Gott Götter genannt hat. Und das bekennt Paulus auch. Wir wissen, dass es nur einen wahrhaftigen Gott gibt, der aber viele Götter und viele Herren eingesetzt hat, so genannt hat, das sind also nur, aber von Gott so genannte oder geehrte himmlische Majestäten, die er zu Göttern erhoben hat. Also, nun verstehen wir, ein jedes der Nationen, diese Götter, die jetzt herrschen, sind alle dem Gericht verfallen, und wenn Christus Ordnung gemacht hat und das tausendjährige Reich eröffnet, und jetzt sind wir am Schluss, noch 10 Minuten darüber, oder noch mehr. Antwort, und das können das nun fassen, ein jedes Volk im tausendjährigen Reich wird wandeln im Namen seines Gottes. Das sind jetzt heilige Engel, die das Gesetz angeordnet haben, anstelle der dem Gericht verfallenen Götter. Wandel im Namen seines Gottes. Wir aber aus Israel werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Denn dieser Gott Israel, der Höchste von allen, der Allerhöchste, und er nennt sich an verschiedenen Stellen: Ich bin der Gott der Götter. So. Der Gott der Götter. Gibt es etwa 10 Bibelstellen im Alten Testament? Liebe Geschwister, 1000-jähriges Reich haben wir gesehen. Und dann die Rückkehr Israels noch in den nächsten Versen. Ganz ergreifend und gewaltig. Sprich zum Norden, gib heraus. Und alle Söhne Israels werde ich sammeln, Juden und Söhne Israels, von den fernsten Gegenden, von den 4 Enden der Erde werde ich sie sammeln und Zion trösten. Amen.
Wir können nicht genügend hineinsehen in die großen Dimensionen des Heilsplanes unseres Gottes. Und bewegen tut mich immer wieder, wenn ich mir das Bild des siebenarmigen Leuchters vorstelle und dann mir bewusst mache, dass wenn man da oben in eine der Schalen Öl hineingießt, keine dieser Röhren Öl bekommt, bevor nicht der Fuß unten ganz vollgelaufen ist mit Öl. Denn der ist ja auch hohl. Also erst wenn die tiefste Stelle dieses Leuchters voll mit Öl ist, erst dann bekommen die Röhren Öl und schließlich oben die Lampen. Das ist doch auch ein wunderbares Zeichen, dass der Herr, bevor er seine Gemeinde herausruft und gar durch die Entrückung zu sich nimmt, zuerst in das Herz der Erde hinabgefahren ist. Denn es steht ja in Matthäus 12, Vers 40 geschrieben: Denn gleich wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauche des großen Fisches war, also wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Im Innersten dieser Erde, in den untersten Örtern, da wo die Totenwelt sehr wahrscheinlich sein durfte. Nicht nur sehr wahrscheinlich, die Schrift sagt uns das ganz klar. Ich denke da zum Beispiel an Hesekiel 26, wo von Tyros die Rede ist: Ich werde dich hinabstürzen zu denen, welche in die Grube hinabgefahren sind, zu dem Volke der Urzeit, und werde dich wohnen lassen in den untersten Örtern der Erde, in den Trümmern von der Vorzeit, mit denen, welche in die Grube hinabgefahren sind. Das sind Trümmer der Vorzeit in dem Innersten und das Volk der Vorzeit. Es gibt bestimmt 2 Dutzend Stellen über die untersten Örter der Erde. Es wäre mal interessant, eine Bibelstunde zu hören über das, was über das Innere unserer Erde gesagt ist. Viel mehr, als wir normalerweise ahnen. Und da ist unser Herr zuerst hinabgefahren, 3 Tage und 3 Nächte. Und dann erst hat er dich und mich ins Leben gezeugt. Er hat also das Öl seines Geistes zuerst an die tiefste Stelle kommen lassen. Und das sind wohl die untersten Örter dieser Erde. Und dann kam es erst zu uns. Wir wollen beten. Wir können immer nur neu danken und staunen vor all dem stehen, was uns dein Wort offenbart. Und die Exaktheit dessen, was uns darin berichtet ist. Und wie bis ins Letzte hinein unser Herr dieses Wort kannte und genau an der Stelle aufhörte, wo die augenblicklichen Verhältnisse es noch nicht verständlich gemacht hätten, wenn er weitergelesen hätte. Wir danken dir, lieber Herr, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir es recht sehen und verstehen dürfen. Dass wir immer neu graben und Fünde haben dürfen in diesem Wort und immer neu jubilieren über dem, was du uns darin schenkst. Und so preisen wir dich über diesen ganzen Tag und auch über der vergangenen Woche, über der Gemeinschaft, die wir hier untereinander erlebt haben, und bitten dich, geh mit uns nun auch in die Nacht und in den morgendlichen Tag und in den letzten Vormittag unseres Zusammenseins, und dann begleite einen jeden von uns in das Seine. Und lass uns gefüllt mit den Herrlichkeiten, die wir wieder erahnen durften und die für uns schon vorhanden und gegeben sind, weil wir sie im Glauben schon heute als Wirklichkeit erkennen. Lass uns daraus unseren Weg weiter wandern, mit viel Freude, mit viel Tröstung immer und mit der Kraft des Geistes, die du gibst. Wir danken dir auch für diesen Abend. Amen.
Amen.